kein Geheimnis ist, wenn man in der Ostsee fährt und irgendwo russische Einheiten um einen herum fahren, soll tunlichst das Handy nicht benutzt werden.
Social-Media-Plattformen sind auch verboten zur Nutzung im dienstlichen Umfeld mit dienstlichen Inhalten. Und die Umsetzung liegt dann in der Hand der jeweiligen Dienststellenleiter, der Kommandeure, und zu sagen, wird sich in meinem Verantwortungsbereich auch daran gehalten.
Und dann zeigen wir dann einen Endlos-Link und er soll die Domain identifizieren und 80% der Leute, die können es nicht.
Diesen Cyber- und Informationsraum nicht nur zu denken, sondern eben auch mit Leben zu füllen. Und dann wurde ein neuer Organisationsbereich gegründet, den wir bis heute haben, den Cyber- und Informationsraum.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit auch wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, der heute wieder mal extrem interessant ist. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Geopolitik, Militär und Cyberraum. Wir leben ja in einer Zeit, die wirklich wieder sehr dadurch geprägt ist, dass wir uns damit beschäftigen, wie verteidigungsfähig wir hier in Deutschland sind, aber eben auch international. Wir haben aktive Konflikte auf der Welt, wir haben schwelende Konflikte auf der Welt, wir haben eine Fragmentierung der Welt und eben auch entsprechende Auswirkungen auf den digitalen Raum, weil gleichzeitig natürlich auch alles immer vernetzter wird. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute zwei Gäste begrüßen darf. Und das sind zum einen Oberst Tim Zahn, dem Kommandeur des Zentrums für Cybersicherheit der Bundeswehr, und Oliver Zausch, der für Cybersicherheit zuständig ist bei der NATO, und zwar beim Allied Maritime Command. Also dem maritimen Kommando oder der Seestreitkräfte bei der NATO. Und ich begrüße euch recht herzlich. Wir duzen uns. Das ist vielleicht ein bisschen unerwartet, aber wir kennen uns eben bereits schon. Willkommen in unserem Human Firewall Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
Super. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben unseren Human Firewall Podcast eröffnet mit dem ersten Gast. Das war Katrin Suder, die damals oder vor einigen Jahren ja Staatssekretärin im Verteidigungsministerium war. Und im Grunde haben wir direkt eigentlich mit dem Thema, was wir heute fokussieren wollen, schon losgelegt. Und da ging es eben sehr stark um das Thema Geopolitik und eben die Effekte auf den Cyberraum. Wir möchten uns da heute sehr ausgiebig drüber unterhalten und deshalb werden wir auch zwei Folgen hier aus dem Podcast heute machen. Das heißt, heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit ja, euren Zuständigkeitsbereichen, aber eben auch ja, dem Zusammenspiel zwischen Bundeswehr, NATO auf den verschiedenen Ebenen. Wir werden auch über den Faktor Mensch sprechen und in der nächsten Folge werden wir uns dann eher so ein bisschen um das Thema Bedrohungslage, wer sind die Akteure, gegen die wir uns eigentlich verteidigen müssen und was müssen wir im Bereich auch der internationalen Zusammenarbeit vielleicht noch etwas verstärken. Aber bevor wir loslegen, wir machen das ja seit einiger Zeit, als Icebreaker kommen wir zu unseren Entweder-Oder-Fragen. Und die möchte ich euch gerne einfach jetzt beiden mal stellen, nacheinander. Ich fange mal mit dir an, Tim. Wie speicherst du am liebsten Daten? Auf Festplatten oder in der Cloud?
Privat, Oldschool, Festplatte, im beruflichen Umfeld, Cloud.
Olli. Bei mir ist es Cloud. Ich traue der Sicherheit.
Sehr gut. Wie ich es schon mal gehört habe, jemand, der sagte, ach, im Grunde ist die Cloud ja auch nur ein Computer mit einem ganz langen Kabel. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, lieber Uniform oder zivil?
Ich habe einen Beruf gewählt, in dem ich mich sehr wohl fühle. Ich genieße meine Freizeit aber genauso, alles zu seiner Zeit.
Ja, und ich meine, es hat ja auch eine Repräsentationsaufgabe. Ihr seid heute auch in Uniform hier, das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen. Wir sind ja per Audio unterwegs, aber ich habe dich unterbrochen.
Nee, da wo es angemessen ist und gerne in der Uniform und auch der Öffentlichkeit zeigen, dass ich da bin und einen Beruf habe, der vielleicht speziell ist und zivil. Metal und Punk, da passt die Uniform nicht dazu.
Ich muss das vielleicht sagen, auf unserer Human Firewall Conference wart ihr ja beide auch. Tim, du warst im Panel in Uniform und Oliver, du warst, glaube ich, in Chucks da.
Wow, normale Bekleidung heutzutage.
Ich glaube, ich sogar auch an dem Tag. Dann flache oder steile Hierarchien?
Flach. Ja, ganz klar flach.
Und dann nochmal als Nutzer von Browsern, Safari oder Google Chrome oder ganz was anderes?
Ja, die beiden und Mozilla, also verschiedene Systeme zu Hause und im Dienst und all of the above, wie der Engländer sagen würde.
Ja, ich bin zum Apple-Jünger geworden und bei mir Safari und es gibt da Unterschiede in den Anwendungen und Apps, aber die sind mittlerweile marginal, glaube ich.
Bei mir ist es die Frage Mobile oder Desktop, da wechsle ich noch durch, versuche es jetzt aber alles zu synchronisieren. Kommen wir mal als allererstes so zu dem Thema, also ihr habt wichtige Rollen innerhalb verschiedener Organisationen im Militär und beschäftigt euch aber mit den Themen IT, Security und habt auch unterschiedliche Werdegänge? Weiß ich gar nicht, denn Oliver, wir üblicherweise recherchieren wir natürlich immer über den Hintergrund unserer Gäste. Über dich konnten wir gar nichts finden. Ist das von Berufswegen oder warum bist du da so inkognito unterwegs? Und vielleicht kannst du doch etwas über deinen Werdegang erzählen.
Ja, erstmal, dann habt ihr nicht ganz genau gesucht, weil ich achte tatsächlich drauf aus privaten Gründen, dass meine Daten nicht suchbar sind über Google. Es gibt allerdings mal, habe ich vor Jahren einen Vortrag gehalten, da stehe ich da mit Name und Dienstgrad drin, das kriegst du natürlich nicht raus, ich akzeptiere das aber. Und ich habe meiner Frau mal bei ihrem Geschäft geholfen vor Jahren, da tauche ich auch mal auf. Aber wie du sagst, dass 10 Sucheinträge mehr tauchen da nicht auf. Das ist aber eher aus privatem Interesse. Eigentlich so ein bisschen konträr zu der Motivation, die wir der Bundeswehr vor ein paar Jahren hatten. So geht in die Öffentlichkeit, in Uniform, in den sozialen Medien. Das birgt natürlich auch Gefahren, da können wir vielleicht nochmal drüber reden. Ansonsten bin ich ursprünglich IT-Interessierter, habe 88 bei der Bundeswehr angefangen, davor nach der VO-Oberschulreife eine Lehre als damals hieß es Funkelektroniker gemacht, habe bei der Bundeswehr studiert Elektrotechnik, bin aber die ersten grob 10 Jahre zur See gefahren. Und das war ein Vorteil, ein ziemlich komplexes Waffensystem, ein Boot, eine Minenabwehreinheit einzuführen und technisches Verständnis zu haben. Weil wenn der Schiffstechnikoffizier, und wir sprechen aus Zeiten, da habe ich noch an der Telefonzelle gestanden und wollte dann den letzten Anruf zu Hause machen und kein Handy gehabt. Das heißt, wenn der Schiffstechnikoffizier irgendwas erklärt hatte, das Schiff hat ein technisches Problem, was immer Auswirkungen auf die operative Fähigkeit des Waffensystems hat, dann habe ich das gut verstanden, weil ich eben Techniker war. Das ist bei anderen studierten Leuten nicht unbedingt der Fall, muss aber nicht so sein. Ich bin 2006 habe ich jetzt die seefahrende Marine verlassen und hatte dann meine inzwischen zweite NATO-Verwendung in Neapel und darauf folgend überwiegend in der NATO-IT-Verwendung angefangen in Mons beim europäischen operativen Hauptquartier in Belgien, in Neapel, nochmal in Brüssel. Jetzt bin ich gerade in Northwood und wir hatten eingangs gesprochen, ich darf dann ab Oktober wieder nach Neapel gehen und meine über 16-jährige Erfahrung bei der NATO dann noch erweitern.
Das heißt also, technisch vorgebildet oder sehr interessiert. In dem ersten Teil deiner Laufbahn war das ein Kern. Und dann im Grunde kommt man organischer dann auch in das Thema IT. Aber Security, wie kamst du dahin?
Ja, eher zufällig. Im Rahmen, ja eigentlich zeitgleich mit der Entstehung der Idee, der Cyberraum ist auch im Militärischen interessant und wichtig oder hat eine Bedeutung, kam ich dann 2020 nach Northwood und war das erste Mal in einer Defensive Cyberspace Operation Branch. Also man hat dann den Schritt von IT zur Cyber Defense gemacht und es heißt zwar Cyberspace Operations, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Die Operationen werden wirklich auf höherem Level, das heißt NATO AQ oder beim operativen Hauptquartier geplant, aber wir unterstützen das. Ja, und dann kam auch irgendwann das Interesse oder vor 5 Jahren ungefähr das Interesse oder die Erkenntnis, wir müssen unseren Stab ausbilden, damit die nicht mehr auf Phishing-Mails hereinfallen.
Weil zum Beispiel,
ja. Das war am Anfang ziemlich schlimm. Aber wir haben eben als maritimes Hauptquartier, als einziges maritimes Hauptquartier der NATO, auch die Aufgabe, uns um die Schiffe in See zu kümmern, die der NATO unterstellt sind. Und da gibt es insgesamt 4 sogenannte ständige NATO-Einsatzverbände, die multinational bestückt sind und wir führen die 4 Kommandostäbe. Und weil eben diese 4 Kommandostäbe in der Anzahl wenig Personal haben, haben die auch nicht unbedingt Cyber-Defense-Expertise und wir sind sozusagen deren verlängerter Arm, machen Assessments, Bedrohungsanalysen und geben Informationen weiter. Also unsere Hauptaufgaben sind einmal unser Stab in Northwood bei London und die Einheiten in See. Das sind eigentlich die beiden Hauptaufgaben.
Zu den Einheiten in See kommen wir gleich nochmal. Das ist ja auch etwas, was uns in der Presse sehr, sehr öffentlich bewegt hat in der letzten Zeit. Aber erstmal, Tim, zu dir nochmal. Du bist, wie gesagt, Kommandeur des Zentrums für Cybersicherheit bei der Bundeswehr. Wie bist du reingekommen und was das Zentrum für Cybersicherheit macht, das besprechen wir gleich nochmal. Aber wie war so dein Weg?
Ja, mein Weg war, dass ich nach der Schule als Freiwilliger in die Bundeswehr eingetreten bin. Und dann gibt es in der Bundeswehr im Grunde zwei Wege. Es ist entweder eine sehr fachliche Karriere oder eine, die eher auf die Führungsfunktionen abzielt. Und ich habe in der, damals hieß es Vermeldetruppe des Heeres, bin dort die ersten Schritte gegangen. Also von Haus aus auch mit IT, damals noch sehr analog, vertraut. Habe dann auch Elektrotechnik studiert, Nachrichtentechnik, heute würde man wahrscheinlich technische Informatik sagen. Und bin dann über verschiedene Führungsverwendungen in dieser Vermeldetruppe weiter aufgestiegen. Hatte dann das große Glück, für die Generalstabsausbildung der Bundeswehr ausgewählt zu werden, habe dort einen Lehrgang an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg besucht, durfte mich auch später noch weiterbilden, indem ich noch einen Master über operationales Denken in den USA gemacht habe und bin dann breiter aufgebaut worden über Verwendungen im Ministerium, in der NATO, auch in Verbänden, die gar nichts mit der IT so spezifisch zu tun hatten. Habe aber dann auch, wir nennen das auf der Ebene des Bataillonskommandeurs, dann hatten sich die Namen schon gewandelt, ein Führungsunterstützungsbataillon geführt, so hieß es zu der Zeit dann, war also dann wieder sehr nah dran an der Technik und das war auch die Zeit, wo die Digitalisierung, die Satellitenkommunikation, all diese Dinge schon Einzug gehalten hatten. Und viele Jahre später, inzwischen hatten sich die Begriffe wieder gewandelt, bin ich dann eben im Zentrum für Cybersicherheit der Bundeswehr gelandet, jetzt voll digital und in einem, da kommen wir ja gleich noch zu, auch in einer geänderten Struktur in der Bundeswehr, die diesen veränderten Bedingungen in der Welt Rechnung trägt.
Ja, lass uns da genauer einsteigen. Oliver, du hast von dem maritimen Bereich erzählt oder dem Verteidigungsraum der See. Aber eben 2016, glaube ich, ist es passiert. Da haben wir mit Katrin in unserer ersten Folge ja auch zugesprochen, wurde dieser Cyber-Verteidigungsraum eingeführt. Was hat dazu geführt oder was waren die Beweggründe und wie wurde das dann auch umgesetzt?
Ich glaube, der wurde nicht eingeführt, den hat es schon immer gegeben, den gab es immer schon. Ich kann ja mal aus den Anfangstagen berichten, ich war HF-Schreibfunker, also Kurzwellenfunker in meinen ersten Tagen bei der Bundeswehr und Kurzwelle, wer sich da in der Physik auskennt, die geht theoretisch einmal um den Globus, da gibt es also keine physikalischen Grenzen. Und man sendet da auch mit sehr hoher Sendeleistung. Was hat man also gemacht? Man hat von den Führungseinrichtungen diese also Hochfrequenz, Schreibfunktrupps, ein Stückchen weggestellt auf anderen Frequenzen mit geringerer Sendeleistung, die Signale dorthin übertragen und dort dann mit dem weitreichenden und sehr kräftigen Signal hoher Sendeleistung gesendet, um eben die Führungseinrichtung zu schützen. Das waren in der analogen Zeit Maßnahmen, um Schutz aus dem, heute würden wir sagen, Cyberraum oder aus dem elektromagnetischen Spektrum zu der Zeit zu realisieren. Das hat sich weiterentwickelt. Wir sprechen von Dimensionen der Wirkungserbringung. Was heißt das? Das sind Sphären, Dimensionen, in denen Land, auf dem Land, in der Luft, auf der See, im Weltraum oder eben im Cyber- und Informationsraum die Streitkräfte abschrecken oder, wenn es notwendig wird, auch verteidigen. Und da hat man dann irgendwann eben in den 2010er Jahren gemerkt, diese Dimension, die es schon immer gab, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zunehmende Digitalisierung, zunehmende auch Nutzung des Informationsraums zur Erreichung politischer Ziele in viel schnelleren Zeitabständen insbesondere. Zeit ist hier ein sehr wichtiger Faktor, sodass man dann auf ministerieller Ebene, unter anderem durch die damalige Staatssekretärin Frau Dr. Katrin Suder, zu der Erkenntnis gekommen ist, wir können da nicht länger die Augen vor verschließen. Es gibt neben den klassischen Dimensionen der Wirkungserbringung, die auch ja durch Teilstreitkräfte repräsentiert wurden, ein Heer, eine Luftwaffe, eine Marine, eben den Bedarf, auch diesen Cyber- und Informationsraum nicht nur zu denken, sondern eben auch mit Leben zu füllen. Und dann wurde ein neuer Organisationsbereich gegründet, den wir bis heute haben, den Cyber- und Informationsraum.
Wir haben uns da im Vorgespräch auch zu unterhalten. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also dann wird das so geschaffen, dann werden wahrscheinlich irgendwelche Entitäten, Gruppen, ich kenne ja die Fachtermini nicht, zusammengezogen. Man braucht Abteilungen und man braucht Fachkräfte. Die haben vielleicht jetzt dann eben so einen Werdegang, haben ähnliche Themen schon in der analogen Welt gemacht und sind nun in der digitalen Welt. Aber man braucht vielleicht auch ja viele neue Talente. Ist das eine Herausforderung oder wie komplex ist das?
In diesem Team, aber das war ganz sicher eine Herausforderung. Der erste Schritt war sicherlich zunächst einmal organisatorisch die Kräfte zu bündeln, die es ja schon gab und die organisatorisch zusammenzuführen. Das heißt, alle Kräfte, die für Informationsbeziehungen, also in Verbindungen da waren. Wir fassen das heute eigentlich für die Aufklärung, für den Schutz und für den Betrieb von IT. Wir nennen das heute eben diese vier Bereiche Aufklärung, Wirkung, Betrieb und Schutz, die da zusammengebracht wurden aus dem, was die Bundeswehr zu der Zeit hatte. Aber dann, wie du richtig sagst, braucht man neue Fachkräfte, auch innovatives Denken. Und da zum Beispiel zur gleichen Zeit Frau Dr. Suda auch die Entscheidung vorbereitet, dass an den Bundeswehruniversitäten, die es bereits lange Jahre gab, in Hamburg und München, auch dort gab es den Studiengang Informatik bereits viele Jahre. Zusätzlich im Studiengang Informatik in München ein Cybersicherheitsstudiengang eingerichtet wurde. Das war auch damals schon eine, im nationalen Vergleich, sage ich mal, eine Pionierleistung. Mhm. Und das war natürlich eine von vielen Maßnahmen, zu sagen, wir müssen bei den jungen Offizieren, die dann auch im Rahmen ihrer Ausbildung studieren, die, die sich für Informatik entscheiden, auch diese Fachexpertise in der Cybersicherheit besonders ausbilden.
Also das möchte ich nochmal unterstreichen, dass jetzt ihr damit quasi eigentlich schon auch Vorreiter wart, weil wenn ich weiß, wie das im zivilen Bereich abgelaufen ist, also meine Alma Mater in Bonn, die hat jetzt vor ein paar Jahren einen Cybersecurity-Studiengang eingeführt. Ich glaube, Bochum war schon relativ früh dabei, Darmstadt vermutlich auch. Aber da war dann eben die Bundeswehr auch recht zügig, recht vorne mit dabei, dann da auch diese Fachkräftelücke zu erkennen, auf die wir gleich auch nochmal eingehen.
Ich sag mal, du klingst so überrascht, wenn man das Geschäft ernst nimmt und sagt, wir wollen relevant bleiben in einer Welt, die uns nicht immer freundlich gesonnen ist, dann ist es doch die ureigenste Aufgabe von Militär, immer die Entwicklungen zu antizipieren, zu beobachten und dann auch darauf zu reagieren, beziehungsweise Empfehlungen an die Politik auszusprechen. Ja,
absolut, absolut. Also ein wichtiger Impulsgeber dadurch auch, weil vielleicht im föderalistischen Raum ist es dann doch etwas schwieriger oder etwas langwieriger, sowas zu etablieren. Ne? Bevor wir, Oliver, zu dir nochmal kommen, ganz kurz nochmal dann, du hast es angedeutet, Tim, also diese verschiedenen Verantwortungsbereiche jetzt auch des Zentrums für Cybersicherheit. Vielleicht, dass wir das nochmal ein bisschen klarer ziehen, weil wenn wir natürlich jetzt über Bundeswehr, Militär und den Cyberraum sprechen, dann gibt es natürlich Diskussionen, die immer wieder geführt werden, Hackback und Offensivangriffe, da möchten wir heute ja gar nicht so zu sprechen, sondern wir fokussieren uns eben auf diesen Bereich der Verteidigung. Was ist genau euer Scope oder euer Mandat?
Genau, du hast gerade einige offensive Verfahren angesprochen, da kann ich mich entspannt zurücklehnen. Dafür gibt es andere Dienststellen in der Bundeswehr, damit haben wir tatsächlich nichts zu tun. Ganz grob skizziert kann man sagen, es wurden viele Fähigkeiten unter dem Dach einer Dienststelle zusammengefasst, die in der einen oder anderen Weise etwas zur Cybersicherheit beitragen. Wir spannen den gesamten Lebenszyklus von IT auf, von der frühen Entwicklungsphase, den ersten konzeptionellen Ideen, dann über die Phase der Produktion und der Einführung in die Bundeswehr bis hin den Betrieb, wenn die Bundeswehr IT betreibt. Und wo ist das heute nicht mehr der Fall? Und wir sind über die groben Kategorien der Prävention, der Detektion und dann auch der Reaktion, wenn einmal ein Cyberangriff passiert, tätig. Und in diesem Spannungsfeld, sage ich mal, über den gesamten Lebenszyklus und in den Phasen Prävention, Detektion und Reaktion, da vereinen sich dann sehr viele Fähigkeiten. Ich will das jetzt nicht, das würde den Rahmen sprengen, aber ich sage mal, von den Konzepten und den Infosicherheitsarchitekturen auf der sehr administrativen Seite über auch grundlegende Services, die zur Infosicherheit beitragen, so wie bestimmte Verschlüsselungsverfahren, dann weiter über die aktiven Maßnahmen zur Detektion, zur Überwachung von Netzen und dann auch zur Reaktion bis hin dann auch in die forensischen Maßnahmen, wenn einmal Schadcode vorliegt und wir da in die Analyse gehen. Und dann das große Geschäft des Auditings, also auch des Überwachens, wie es um die Informationssicherheit in der Bundeswehr bestellt ist. Zu diesem Bereich des Auditings gehört dann eben die betrieblichen Bereiche, wo wir schauen, wie sicher ist der Betrieb von dem, was wir schon haben, aber eben auch die Beratung von Projekten, wo neue Informationstechnologie in die Bundeswehr kommt. Dazu haben wir dann auch Fähigkeiten im Bereich der Schwachstellenanalyse, des Pentestings. Und das, glaube ich, ist jetzt mal so ein grober Überblick, wie weit sich der Fähigkeitsbogen eigentlich aufspannt. Eine sehr spannende und interessante Aufgabe.
Das glaube ich sofort. Und es ist natürlich, also viele unserer Zuhörer sind ja CISOs oder Security Professionals, die erkennen natürlich jetzt ganz viel wieder, weil natürlich ist der große Kernbereich gar nicht so unterschiedlich zu dem, was man in einem normalen Privatunternehmen wahrscheinlich umsetzen muss. Zertifizierung, Auditing hast du schon. Gut, ihr müsst jetzt keine ISO 27001 durchführen, aber ihr habt wahrscheinlich was sehr Ähnliches.
Wir arbeiten auch unter den Rahmenvorgaben, die das BSI vorgibt in Deutschland.
Ja, kommen wir gleich dann nochmal dazu, was vielleicht dann aber doch nochmal dann doch etwas anders ist, jetzt in eurem Bereich und wie auch der Anwendungsscope auch ist. Aber Oliver, kommen wir nochmal zu dem Thema jetzt NATO Allied Maritime Command. Also ihr seid im Verteidigungsbereich auf die Seestreitkräfte fokussiert und ihr seid international unterwegs. Und in der NATO, also ich stelle mir das natürlich auch sehr komplex vor. Es gibt verschiedene Kollaborationspartner, verschiedene Entitäten, mit denen man zu tun hat. Wir haben eben auch über das, und jetzt werde ich es aussprechen, das NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence gesprochen. Einer eurer Kollaborationspartner innerhalb der NATO. Aber wie kann man sich deine Arbeit vorstellen, jetzt auch mal mit Hinblick auf den Scope und die Tätigkeitsbereiche?
Ich möchte da mal ein bisschen ausholen, auch zum Verständnis für die Hörer, dass unsere Situation in der NATO ein bisschen anders ist, weil wir bestehen aus dem, was uns 32 Nationen jetzt seit kurzem Jahr an Personal geben. Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass auf strategischer Ebene, und ich spreche jetzt NATO-AQ in Brüssel, das sieht man immer in der Presse, findet keine Entscheidung statt, die nicht von allen 32 Mitgliedstaaten abgesegnet worden ist. Das ist erstmal die erste Herausforderung. Und ich möchte ein bisschen eindenken bei dem, was Tim eingangs sagte. Die Erkenntnis, auch der Cyberraum hat eine militärische Bedeutung, der kam ungefähr bei der NATO zeitgleich wie bei den Nationen. Ja, sicherlich, weil die Nationen nämlich die NATO steuern. Und deshalb fing man auch bei der NATO an, 2016 Strukturen zu entwickeln. Und zum Beispiel mein Dienstposten jetzt in Northwood bei London, den habe ich erstmalig besetzt, weil vorher kein geeigneter Soldat für den Dienstposten da war. Das freut mich natürlich. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Wir sind in der Organisation auf der taktisch-operativen Ebene, sagt man, also relativ weit unten. Wenn ich das vielleicht mit Tim vergleiche, der ist relativ weit oben und denkt strategischer als ich.
Tim schüttelt den Kopf.
Das Klappern im Hintergrund, das war das Klappern meiner Kopfhörer, weil ich so heftig den Kopf geschüttelt habe. Nein, ganz kurz, wir stellen Fähigkeiten bereit und das ist unterste taktische Ebene im Cyberraum.
Ja, habe ich auch noch mal was.
Also gehört. Wir machen uns alle die Hände schmutzig. Das halten wir mal hier fest.
Ja, und die Branche, in der ich arbeite, das sind eben derzeit 5 Leute und wir repräsentieren die Fähigkeit der Cyber Defense im maritimen Bereich der NATO, weil es gibt nur ein maritimes Hauptquartier, über den Daumen 450 Mitarbeiter und wir sind 5 und wir kümmern uns um das tägliche Geschäft der Awareness und des Assessments. Und vielleicht gebe ich einfach mal dazu ein Beispiel, weil damit das auch ein bisschen griffiger wird. Für unsere Einheiten in See ist ein ständiger Befehl in Kraft. Der nennt sich MARCOM Standing Optas Cyberspace. Und da stehen Anleitungen drin, wie man sich bei einer Risikobewertung, bei einer Risikostufe, Bedrohungsstufe verhält. Und kein Geheimnis ist, wenn man in der Ostsee fährt und irgendwo russische Einheiten um einen herum fahren, soll tunlichst das Handy nicht benutzt werden. Und da die Ostsee so klein ist, ist die Handynutzung sowieso eine große Frage in der Ostsee. Solche einfachen Sachen, aber auch spezielle technische Maßnahmen stehen da drin. Und in der NATO und bei der Marine oder bei der NATO-Marine haben wir sozusagen 4 Bedrohungsstufen und 4 Handlungsstufen und ist auch kein Geheimnis, seit der Invasion der Ukraine ist die gesamte NATO auf Stufe 2, also ein höher. Und die Maßnahmen, die dazugehören, technisch und auch im Handlungsfeld, sind eben aktiv.
Jetzt hast du ein Stichwort angesprochen und das ist eben auch Awareness und die Sensibilisierung. Der Faktor Mensch spielt natürlich auch in großen Organisationen, wie es Militärorganisationen sind, wo viele Menschen zusammenarbeiten, eine große Rolle. Jetzt hatten wir kürzlich natürlich in der Presse das, was ja als Abhöraffäre tituliert wurde oder beschrieben wurde, wobei man sich fragen kann, wenn man sich etwas genauer anguckt, war das wirklich nun eine Abhöraffäre? Da denkt natürlich der normale Bürger direkt an Spionage etc. Ich möchte natürlich da heute auch drüber sprechen und ihr könnt ja dann sagen, wie weit wir da gehen können. Aber was ja ganz bemerkenswert war, ist, dass wir durchaus, also das können wir festhalten, glaube ich, eine Person hatten, wahrscheinlich aus dem russischen Umfeld, glaube ich, in dem Fall, die sich eben eingeloggt hat in eine Konferenzschaltung eines üblichen Tools. Ich will das gar nicht nennen heute, weil da wurde sich am Anfang sehr stark drauf gestürzt. Und dann stellte sich eben raus, dass es eigentlich wahrscheinlich ein Benutzerfehler war, also die öffentliche oder offizielle Stellungnahme von Bundesverteidigungsminister Pistorius war, es war das Resultat von individuellem Fehlverhalten. Ist das nun etwas, wo ihr sagt, oh, hoppala, jetzt gucken wir da plötzlich drauf? Oder ist das etwas, was euch natürlich schon immer sehr stark in eurer Arbeit bewegt hat? Aber vielleicht erstmal zu dem Thema Abhöraffäre, Tim.
Ja, gerne. Ich kenne das Thema natürlich auch berufsbedingt sehr gut. Es gibt im Moment nichts, was über die Aussagen des Ministers hinausgeht, was ich hier beitragen könnte. Das ist eine laufende Untersuchung und ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, dass wir über laufende Untersuchungen jetzt hier nicht weiter sprechen.
Das hatte ich genauso erwartet, aber ich muss es natürlich trotzdem fragen. Dennoch, wenn wir jetzt mal generalisieren und dann eben uns mal darüber unterhalten, was passiert denn im Bereich der Sensibilisierung, der Awareness? Oliver, du hast ein Beispiel genannt, ne? Also in der Ostsee möglichst auf das Handy zu verzichten, ist etwas, wo ich jetzt zum Beispiel ich persönlich gar nicht drüber nachgedacht hätte, aber natürlich macht es Sinn, das muss man auch dann trainieren. Was sind sonst noch Themen, die ihr da vorantreibt?
Jetzt sind wir in einem Bereich, das ist die größte Herausforderung für mich in meinem Aufgabengebiet, weil ich eben für die technischen Aspekte der Informationssicherheit zuständig bin. Aber ob ich ein Handy irgendwo benutze, das ist in unserer Organisation ein Bereich der militärischen Sicherheit. Das heißt vielleicht in zivilen Unternehmen, weiß nicht, betriebliche Absicherung oder ich weiß nicht, wie die Begriffe dort sind. Also das ist ein anderer Verantwortungsbereich. Und es geht ja immer am Ende des Tages, geht es ja immer um den Schutz von Informationen. Wir sprechen von Informationssicherheit und da sind verschiedene Disziplinen, die Hand in Hand arbeiten müssen. Die gut fachkundigen Zuhörer hier wissen, das ist der Datenschutz, das ist der Geheimschutz, das ist die physische und andere Absicherung und sind dann die technischen Aspekte wie Absicherung von IT und alles, was dazugehört. Und wenn diese vier Disziplinen an einem Ort, wo Informationen gespeichert, verarbeitet, übertragen wird, nicht zusammenarbeiten, dann ergeben sich eben Lücken im System. Wir im Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum sind da auch organisatorisch sehr weit, weil wir diese vier Disziplinen auch organisatorisch zusammengefasst haben. Das heißt, da sind die Wege kurz, man kennt sich, man kann die Gefährdung der Offenlegung von schützenswerter Information an einem Aufkommensort, in einem Waffensystem, in einem Gebäude oder so immer ganzheitlich betrachten. Jeder kennt die Fälle. Was nützt es, wenn der Computer gehärtet ist und die Tür bleibt unverschlossen und jeder kann unbemerkt einen USB-Stick dort einbringen? Das ist ja inzwischen, glaube ich, allgemein bekannt. Aber trotzdem sind das immer noch natürlich sehr relevante Faktoren, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Und deswegen ist es für mich die größte Herausforderung, weil wir betreiben einen enormen Aufwand, um eben IT-Systeme sicherer zu machen. Und ich muss eben dann feststellen, dass an der einen oder anderen Stelle es auch mal vorkommt, dass die anderen Disziplinen vielleicht nicht so mitspielen. Gängig kennt jeder von uns, dass Handy, was auf dem Tisch liegt, während über bestimmte Dinge gesprochen wird.
Oh, meins liegt gerade auf dem Tisch, aber es ist
deswegen fiel es mir so ein.
Aber wir haben ja Mikros auf uns gerichtet. Sehr, sehr spannend, weil das natürlich auch so ein bisschen das Thema anschneidet, ja, wie vermeidet man denn auch Silo-Denken? Ne? Also ich gehe jetzt doch nochmal ganz kurz auf diesen Fall dieser Telefonkonferenz zurück, weil da finde es sehr, sehr greifbar. Wir hatten ein Konferenztool, das eigentlich end-to-end verschlüsselungsfähig ist. Also technisch durchaus wahrscheinlich, ich nenne das jetzt mal Military Grade, ne? Ja. Aber das hat die Funktionalität, wenn ich mich da per Telefon einwähle und dann nicht per verschlüsselter Verbindung dort mich reinwähle, wird das für alle anderen auch ausgeschaltet. Und dementsprechend, also sollte man das so gar nicht, also es hätte wahrscheinlich so konfiguriert werden müssen, dass das gar nicht möglich ist. Oder die Beteiligten hätten wahrscheinlich informiert oder trainiert hätten sein sollen darüber, dass das so passiert. Wie kollaboriert man jetzt am besten mit dem entsprechenden Kollegen, die sich dann um das Training oder um die Instruierung kümmern?
Das fällt jetzt nicht in meinen Verantwortungsbereich, aber ich kann berichten, dass gerade im Punkto Ausbildung in den letzten Tagen da auch nochmal verschiedene Produkte an jeden Anwender gegangen sind, um eben nochmal diesem Aspekt der richtigen Nutzung dieses Systems Rechnung zu tragen. Ich glaube, wir sind da häufig, und das ist jetzt keine Besonderheit, glaube ich, in der Bundeswehr, sondern insgesamt in der Branche, dann aber häufig neigen wir dazu, dann immer noch zu technisch zu sein, sehr alle Möglichkeiten auszuloten. Und ich glaube, wir können insgesamt uns in unserer Kultur, wie wir diese Ausbildung und diese Information zur sicheren Anwendung von IT an den Mann und an die Frau bringen, noch griffiger werden. Das muss einfach Appetit machen. Das Gamification spielt da eine Rolle. Das sind andere Tools, um auch, sage ich mal, mit kleineren Methoden, den Anwender, die Anwenderin mehr in die Informationssicherheit hineinzuziehen, als immer so konfrontativ zu sagen, das musst du beachten, das musst du beachten, das musst du beachten. Ich glaube, das stumpft irgendwann ab.
Finde ich extrem spannend und Oliver, vielleicht auch nochmal, also es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele, wie ihr das eben auch in eurem Bereich macht, genau so etwas zu tun, nämlich auch Menschen vielleicht ein bisschen zu begeistern oder praxisnäher zu trainieren. Ja, kannst du da was zu berichten noch?
Ja, also vielleicht mal einfach unsere Historie der Cyberspace Awareness in den letzten 4-5 Jahren. Und interessant war, als ich letztes Jahr bei euch bei der HUFICON war, habe ich einigen Diskussionen zugehört und mich unterhalten und gesehen, dass der normale Mittelständler, der kleine öffentliche Dienst, Gemeindeverwaltung eine ähnliche Erfahrung gemacht hatte, wie wir das auch hatten. Das heißt, wir haben das Thema Notwendigkeit der Ausbildung in Cyberspace Awareness erkannt, schon relativ früh, hatten Glück, dass wir als unsere Branch erstellt wurde mit den ersten drei Mitarbeitern, einen Experten aus Frankreich hatten, der sehr gut ausgebildet war und der das initial vorangetrieben. Aber wir haben auch eben spätestens im letzten Jahr gemerkt, dass die Arbeit dran, 450 Leute auszubilden und Ausbildungsstand abzugreifen, Phishing zu machen, das ist unwahrscheinlich viel Arbeit. Und dann kommt noch eine zweite Herausforderung dazu, die vielleicht nicht so bekannt ist. Bei uns ist die normale Stehzeit auf einem Dienstposten in der NATO 3 Jahre. Das heißt, alle 3 Jahre, vielleicht ist es ein bisschen mehr, wechselt das Personal. Das heißt, unsere Ausbildung muss kontinuierlich sich mindestens in einem 3-Jahres-Zyklus wiederholen. Dann haben wir mit eigenen Mitteln und Tools Phishing gemacht. Und ich darf vielleicht eine Anekdote erzählen, wo wir in einer militärischen Übung in See uns alle Internetadressen der Teilnehmer, die wir zur Verfügung hatten, da war Bundeswehr dabei, da waren alle Teilnehmer der Nation, Norwegen, Italiener dabei, haben wir also alles genommen und dann eine kleine Phishing-Aktion gemacht. Da wurde auch schön drauf geklickt. Und eine Woche nach Ende der Übung rief uns ein Mitarbeiter vom Cybersicherheitszentrum in Norwegen an und sagt, sag mal, macht ihr das da? Und wir so, ja. Ja, und die haben das begrüßt und meinten dann aber, beim nächsten Mal bitte Bescheid sagen. Und das ist dann so ein Lernprozess. Und tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt was im internationalen Bereich vorbereiten, dann sagen wir jedem Beteiligten, wir schicken da was, um eben False-Positive-Meldungen dort zu unterbinden. Und das ist auch ein Punkt, wo die Zusammenarbeit dann intensiver wird. Ja, und letztlich sind wir dann, nachdem unser altes Tool in die falsche Nation verkauft wurde, darf ich mal sagen, suchten wir nicht nur wir, sondern mit uns auch andere NATO-Angehörige nach einem neuen Tool für Ausbildung und Phishing. Ja, und dann war es ein glücklicher Zufall, dass wir euch, glaube ich, bei einer Ausstellung gesehen hatten und dann mal geguckt haben und das Produkt uns am Ende überzeugt hat. Mich gerade überzeugt in der operativen Phase und viel mehr Informationen gibt, die wir vorher nicht hatten. Und das heißt, wir können auch die Ausbildungsinhalte besser personifizieren, sehen das. Und ein Beispiel ist immer euer Modul. Wenn es darum geht, einen potenziellen Phishing-Link zu erkennen, weil wir Experten sprechen immer zu dem normalen, darf ich sagen, Nutzer. Ja, wenn die Domain, ja, und dieses Wort Domain,
genau, was ist das?
Dieses Wort Domain habe ich vor 2 Jahren mal gegenüber unserem Kommandeur benutzt bei einer Jahresanalyse und sage, ja, Sir, this domain doesn't look right, doesn't it? Und er hat so komisch geguckt, dass ich gesehen habe, er wusste nicht, was ich meine. Und auch heute ist es so, dass wir jedem Neuzugang, der bei uns in ein 15-minütiges Briefing gehen muss, fragen, kennst du dich mit Phishing aus? Und alle sagen, ja, na klar.
Schon mal gehört, ja.
Schon mal gehört, weiß ich. Und dann zeigen wir dann einen Endlos-Link und der soll die Domain identifizieren. Und 80% der Leute, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die können es nicht. Und ihr hattet das richtige Tool dafür, was Teil eures E-Learnings ist und was wir jetzt nutzen.
Die Leute da abzuholen, wo sie sind. Ich hatte ja noch eine Frage, aber die hast du eigentlich schon beantwortet. Gibt es einen besonderen Unterschied jetzt auch im Training von Soldatinnen und Soldaten und normalen, in Anführungsstrichen, Mitarbeitenden? Wahrscheinlich gar nicht so sehr, bis natürlich auch bestimmte technische Bereiche, wir sprechen gleich nochmal über rote und schwarze Netze, so heißt es, glaube ich. Das ist dann nochmal ein bisschen speziell, aber ansonsten haben eigentlich alle ja die gleichen Bedarfe, ne?
Also, wenn ich das nochmal sagen darf, die Phishing-Themen, als wir den Pool der Phishing-Mails ausgesucht haben, die sind ein bisschen unterschiedlich. Was bei uns bei den dienstlichen, auch, glaube ich, im deutschen Bereich Netzen wenig funktioniert, ist, obwohl das ist passiert, man hat damit einen Amazon-Gutschein gefischt. Bei uns in den NATO-Netzen ist aber das weniger der Fall, weil keiner macht Banking oder hat seinen Facebook-Account über seinen dienstlichen Account. Da funktioniert das nicht. Das heißt, wir haben dann bei den einfachen Sachen hier, die IT hat ein Problem erkannt und da musst du mal gucken oder bestätigen. Die funktioniert natürlich genauso und dann haben wir noch ein paar thematisch passendere dazu gemacht. Ansonsten ist die Herausforderung an die Ausbildung und auch, ich sag mal, die technischen Anteile der Ausbildung ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Mhm.
Ja, kann ich bestätigen. Ich glaube nicht, dass sich die Anforderungen an die Ausbildung zwischen den Welten groß unterscheiden. Wir sind auf ähnlichen Gebieten unterwegs. Phishing as a Service nennen wir das. Wir machen das regelmäßig auf Anforderung von Dienststellen oder Einheiten. Also die Dienststellenleitung sagt gerne jetzt bei mir und dann wird das im Zusammenwirken mit anderen Stellen in der Bundeswehr dort angewendet. Ansonsten habe ich ein Sachgebiet Awareness und Sensibilisierung bei mir im Zentrum. Das richtet sich auf die ganze Bundeswehr. Das ist natürlich nicht auskömmlich, um sich um 240.000 Menschen zu kümmern. Dann sind wir eher in der Multiplikatorenausbildung. Wir erstellen die Ausbildungsunterlagen und wir haben ja Informationssicherheitsverantwortliche auf allen Ebenen und in allen Dienststellen und in allen Projekten. Und denen stellen wir diese Ausbildungsunterlagen zur Verfügung, zur Nutzung, wie immer die sie dann in ihrer Einheit, in ihrer Dienststelle zur Anwendung bringen.
Ganz spannend. Ein Aspekt, der kam jetzt immer so ein bisschen auch raus. Und das ist etwas, was wir auch mit unseren, ja, sag mal, privatwirtschaftlichen Kunden besprechen. Das ist so diese Verbindung oder das Verwischen zwischen privater und beruflicher Sphäre. In der normalen Wirtschaft ist das relativ deutlich. LinkedIn ist so ein Beispiel. Ja, gut, viele Leute nehmen das als beruflich wahr, ist es aber natürlich nicht. Es ist eine private Anwendung. Und meine Daten dort sind auch privat. Mein Arbeitgeber hat dort nichts zu suchen. Bei Soldatinnen und Soldaten ist es ja jetzt, also diese Aufteilung gibt es ja auch. Aber gibt es da einen Unterschied oder gibt es besondere Herausforderungen? Könnt ihr tiefer in die private Sphäre reinreichen oder Anweisungen geben?
Also wir können bestimmt nicht Inhalte beeinflussen, aber hier rede ich auch wieder außerhalb meiner Verantwortung. Wir sind, wie gesagt, wieder im Bereich der militärischen Absicherung. Aber es gibt natürlich Handlungsanweisungen und bestimmte Social-Media-Plattformen sind auch verboten zur Nutzung im dienstlichen Umfeld mit dienstlichen Inhalten. Und die Umsetzung liegt dann in der Hand der jeweiligen Dienststellenleiter, der Kommandeure, und zu sagen, wird sich in meinem Verantwortungsbereich auch daran gehalten.
Also in der Reporting-Line im Grunde.
Genau. Ja. Genau. Ja, nicht in der Reporting-Line, sondern schon letzten Endes muss jeder in seinem Verantwortungsbereich ja auch immer abhängig von der Lage beurteilen, wie er dann solche Vorgaben umsetzt. Es mag Ausnahmen geben. Im militärischen Leben gibt es auch Extremsituationen. Da ist dann vielleicht die Kurzlebigkeit der Information rechtfertigt dann ungewöhnliche Kommunikationswege, so will ich das mal nennen. Aber für den regelmäßigen Grundbetrieb gibt es bestimmte Dinge, die einfach nicht erlaubt sind. Und ich muss davon ausgehen, aber es ist außerhalb meiner Verantwortung, dass das auch beachtet wird.
Vielleicht ein Beispiel. Ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich. TikTok ist in der NATO auf dienstlichen Geräten nicht gestattet. Und wir haben eben im Rahmen dieser Information auch gesagt, und wir empfehlen zumindest die Nutzung von TikTok im privaten Bereich, weil das ist das Einzige, was wir machen können, Empfehlungen aussprechen, zu überdenken, und wir stehen dafür Informationen zur Verfügung. Wenn es den dienstlichen Bereich angeht, können wir oder auch eine höhere NATO-Behörde da Weisungen erteilen und die werden natürlich auch umgesetzt. Aber im privaten Bereich können wir da keine Befehle geben. Vielleicht nochmal ein Beispiel, weil ich es so interessant finde und auch immer, wenn ich irgendwo spreche, das bringe. 2012 hatte mal der Sakeur, das heißt der oberste Militär der operativen NATO, einen Facebook-Account für 3 Wochen. Bloß er wusste da nichts von.
Fake-Account.
Das war ein Fake-Account und man wusste natürlich nicht, das wurde nach 3 Wochen aufgedeckt ungefähr, kann man auch nachlesen. Wer hat sich denn jetzt außerhalb Facebook mit diesem Fake-Account verbunden? Und da wird schwierig. Und heute habe ich erst kürzlich, hat mein Kommandeur gefragt, ich möchte gerne WhatsApp auf dem dienstlichen Handy haben. Und dann sagt er, ja, weil ich möchte mit meinen anderen Kollegen ja auch WhatsApp betreiben. Und dann überlegen wir natürlich, ob auf der Ebene überhaupt eine offene Information und selbst die Verabredung zum Abendessen ist nicht mehr offen, wenn sich hohe Militärs dort treffen. Also da haben wir die Schwierigkeit auch der Vermischung vom privaten Nutzen oder anderen Nutzen und dienstlicher Sicherheit da Rechnung zu tragen. Das ist eine Herausforderung.
Das glaube ich. Ich habe ein Beispiel. Erst jüngst, letztes Jahr, Ende letzten Jahres kam heraus, dass das Pentagon tatsächlich, naja, ich will nicht sagen gehackt wurde, aber es gab einen riesen Breach, 640.000 E-Mail-Adressen von Mitarbeitenden des Verteidigungsministeriums in den USA sind russischen Hackern in die Hände gelangt, weil dort eine Mitarbeiterbefragungssoftware verwendet wurde, die absolut marktüblich ist, aber natürlich eher im zivilen Bereich. Und das ist dann ja wahrscheinlich so eine Art Supply Chain Hack gewesen. Man hat sich das schwache Ziel ausgesucht, natürlich das Pentagon anzugreifen. Das hat man, glaube ich, seit den 80er, 90er Jahren nicht mehr so viel gesehen. Aber hier wurde dann eben eine normale zivile Software angegriffen, die dann in Verwendung war. Das ist wahrscheinlich ein sehr ähnliches Thema und auch ein tägliches Problem. Ne? Darf ich das jetzt nutzen? Das möchten wir jetzt einführen. Gute Software, aber da wird wahrscheinlich dreimal nachgeguckt. Ne?
Genau, nicht durch uns, aber wir haben ein Zentrum für Digitalisierung. Das gehört dort gibt es ein Zentrum für Softwarekompetenz. Wir haben einen großen IT-Dienstleister der Bundeswehr, die BWI. Die stellt erstmal grundlegend die Core-Netze und die Bürokommunikation, die üblichen Anwendungen bereit. Und da wird schon eng zusammengearbeitet in der BWI und auch mit Stellen der Bundeswehr, dass wenn neue Apps auf dienstliche Geräte aufgespielt werden, neue Software eingeführt wird, dass man, also das ist das, was ich darüber weiß, den Aufwand betreibt, den man für notwendig erachtet, dieses auszuschließen.
Und bestimmte Sachen sind wahrscheinlich gar nicht möglich. Da muss man dann, also das kennt jedes Unternehmen auch, also immer Convenience oder Einfachheit der Benutzung versus Sicherheit. Da wird man aber bestimmte Sachen eben nicht machen können, ne?
Genau. Nun sind wir halt, sage ich mal, im militärischen Kontext gibt es natürlich immer einen höheren Schutzbedarf von Informationen. Deswegen sind wir sehr früh bestimmte Wege gegangen, die, glaube ich, im Zivilen noch nicht unbedingt, also viele haben das, aber sicherlich noch nicht flächendeckend da sind, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Public-Key-Infrastructure und solche Dinge, sehr viel Verschlüsselung dann auch bei höher schützenswerten Informationen. Das sind ständige Baustellen, da müssen wir uns weiterentwickeln. Man kann bei keiner dieser Themen natürlich stehen bleiben, aber grundsätzlich kann man sagen, in der Bundeswehr wurde dem Thema dieser, sag ich mal, breit gefächerten Informationssicherheit schon sehr frühzeitig ein großes Augenmerk geschenkt. Wo man vielleicht hört, dass in Deutschland bei dem einen oder anderen Mittelständler oder bei der einen oder anderen Kommune, da wir heute noch nicht ganz so weit sind.
Sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort, weil ich habe eingangs über den Scope auch nochmal gesprochen. Also wo erstreckt sich jetzt auch der Anwendungsbereich auch des Zentrums für Cybersicherheit? Und man muss, wir haben in Deutschland einen gewissen Sonderweg, ne, das haben wir schon viel diskutiert, Tim, wo wir eben sehr abgegrenzte Verantwortlichkeitsbereiche haben. So kann ich das, besser kann ich es nicht beschreiben. Also ihr seid eben nicht dafür verantwortlich, jetzt mich hier zu schützen in meinem Cyberraum, sondern vornehmlich die Bundeswehr. Für den zivilen Bereich haben wir das BSI. Aber ihr tretet eben auch in Erscheinung oder ihr unterstützt durchaus auch im Inland, auch im Cyberraum. Ich meine, wir kennen die Bilder aus dem physischen Umfeld, da gibt es ein Hochwasser, dann kommen natürlich Soldatinnen und Soldaten und helfen, die Anwohner zu schützen. Das gibt es auch im digitalen Bereich. Also wir haben es gesehen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die wurden gehackt und lagen dann ziemlich lange lahm. Und die Stadt Potsdam hat einen ähnlichen Fall. Da habt ihr mit unterstützt.
Ja, das ist richtig. Wir sprechen hier von dem rechtlichen Konstrukt der Amtshilfe. Das kommt in der physischen Welt genauso zum Tragen wie im Cyberraum. In den beiden von dir genannten Fällen waren tatsächlich Kräfte des Zentrums für Cybersicherheit mit vor Ort und haben unterstützt, ist das der richtige Ausdruck, denn in erster Linie waren dort andere Kräfte vor Ort und wir konnten dann nochmal im Nachgang unterstützen. Das ist noch nicht in der großen Zahl oder in der großen Häufigkeit der Fall, wie man Bilder der Bundeswehr im Amtshilfeeinsatz kennt, bei Schnee, bei Hochwasser, bei Überschwemmungen oder anderen Katastrophen. Aber es steht als Mittel zur Verfügung. Die Bundeswehr ist ein staatliches Organ, das natürlich da bereitsteht, wenn es von der zivilen Seite die Unterstützung als notwendig erachtet wird. Und dann wird geprüft, ob dann die Voraussetzungen vorliegen. Da gelten ja bestimmte Grundsätze. Die Bundeswehr darf dann sozusagen nicht in Feldern auftreten, die auch am Markt verfügbar sind, um nicht, sage ich mal, zu Marktverschiebungen zu führen.
Tatsächlich? Okay.
Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Es ist vielleicht schnell verfügbar und kostengünstig, aber damit würde ja dann das Geschäft anderer, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen.
Also tatsächlich, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, also da geht es ja dann oft um Incident Response, um Wiederherstellung in solchen Fällen. Ich kenne sogar die Details hier gar nicht, das war wahrscheinlich Ransomware. Aber ihr helft dann wirklich nur, sag ich, im Minimum, dann vielleicht Systeme wiederherzustellen, aber dann kommen kommerzielle Anbieter, die das dann im Grunde wieder komplett aufstellen.
Da ist jeder Fall sicherlich anders. Ich treffe auch diese Entscheidung nicht. Ich stelle die Fähigkeiten bereit. Andere Stellen in der Bundeswehr nehmen das Amtshilfeersuchen auf, bewerten das, treffen eine Entscheidung und wir kriegen dann den Auftrag, fahrtlos oder eben nicht. Die aufwendigsten Aufgaben nach so einem flächendeckenden Ausfall von IT-Infrastruktur ist regelmäßig ja dann das Wiederanfahren des Betriebes und da sind wir regelmäßig dann nicht gefordert. Mhm.
Spannend. Ein anderer Bereich, den man sich jetzt auch vorstellen könnte, dass vielleicht die Bundeswehr dafür verantwortlich ist oder zuständig ist oder uns zumindest irgendwie helfen kann, Anfang des Jahres hat das World Economic Forum, das erzähle ich häufig und sehr gerne, natürlich wieder den Global Risk Report rausgebracht. Und hier war zum ersten Mal das Thema Desinformation as a Service oder Desinformation auf großer Skala ein Thema. Wir haben extrem politische Jahre vor uns oder sind schon gerade mittendrin. US-Wahl, Bundestagswahl und sehen das eigentlich im Grunde jetzt schon jeden Tag. Desinformation, Fake-Profile, Fake-Videos und es gibt die tatsächliche Bedrohung, dass sich das politisch auswirken kann und dementsprechend auch unsere Demokratie bedroht. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, also ich gehe nicht davon aus oder können wir vielleicht doch davon ausgehen, dass uns die Bundeswehr davor vielleicht schützen kann?
Ich glaube, das kann die Bundeswehr nicht, genauso wie das kein anderer Gesellschaftsbereich alleine kann. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Da müssen alle zusammenwirken. Das hat auch was mit Sensibilisierung zu tun. Das hat auch was mit sich ehrlich machen zu tun. Also eher die Welt etwas durch eine realistischere Brille betrachten. Solchen Dingen. Und das sind, glaube ich, gesamtgesellschaftliche Strömungen. Das hat was mit einer gesamtgesellschaftlichen Kultur zum Umgang mit Falschinformationen zu tun. Es hat auch etwas mit Aufklärung zu tun, mit Ausbildung, Erziehung. Das fängt vielleicht auch schon in den Schulen an, wo so etwas ansetzen müsste. Deswegen, das ist, glaube ich, sehr, sehr viel größer, als dass wir hier über die Bundeswehr sprechen könnten, die da irgendeine Rolle hätte. Das hat sie in der Form nicht.
Hätte ich auch so nicht erwartet. Ich will es nur ansprechen oder ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, es besteht durchaus teilweise auch die Annahme, ja, da ist ein Staat, da ist ein Militär, das beschützt mich auch in vielen Bereichen. Und wenn es hier ein Risiko gibt, was durchaus dann auch die Demokratie bedroht, dann werden die das schon regeln. Aber das ist eben nicht der Fall. Dafür ist das Problem zu komplex. Und ja, das kritische Denken könnt ihr auch nicht errichten, ne? In der gesamten Gesellschaft. Ein Thema, was wir schon angesprochen haben und du hast gerade auch nochmal erwähnt, ist das Thema auch Ausbildung. Und wenn wir in die Privatwirtschaft gucken, dann gucken wir nun mittlerweile auf 4 Millionen offene Stellen im IT-Sicherheitsbereich, die nicht besetzt werden können. Ich vermute und Oliver, du hast uns auch ein bisschen beschrieben, wie das so in der NATO abläuft. Man wird entsendet oder die Verwendung, was ist der Begriff?
Die NATO-Dienstposten, man arbeitet auf einem Dienstposten, werden durch die Nationen befüllt. Also ich bin jetzt zwar bei der NATO tätig, aber ich bin nach wie vor ein deutscher Soldat und werde von Deutschland dorthin entsendet. Das heißt also, wenn die NATO jetzt nach 2016 Strukturen für die Cyber Defense errichtet hat und man Cyber Defense Experten in die NATO schicken will, müssen die erstmal in den Nationen vorhanden sein. Nun hat Tim gerade gesagt, das ist auch in Deutschland bei der Errichtung des Cyber- und Informationsraums erstmal eine Herausforderung gewesen. Das heißt, ich darf schon mit ein bisschen Stolz sagen, so ein Exot wie ich, der das schon über Jahre hinweg jetzt gemacht hat, nach meiner operativen Verwendung, die gibt es immer noch nicht in ausreichender Menge. Es gibt sie mehr, weil wir jetzt ja auch schon ein paar Jahre Ausbildung haben. Aber sie sind auch in der NATO teilweise Mangelware. Und es kommt auch immer darauf an, welche Nation welches Personal mit welchem Ausbildungsstand entsendet. Wir haben gerade das Glück, unsere 5 Leute, mein Branchhead Mike, ein Amerikaner, hat vorher beim CCD COE in Tallinn 4 Jahre gearbeitet. Wir haben gerade frisch 2 neue französische Kollegen bekommen, hervorragend ausgebildet. Und der 4. Kollege für mich ist ein Kanadier, mit dem wir auch schon länger zusammenarbeiten. Also wir haben jetzt gerade das Glück, dass 5 kompetente Fachleute dort arbeiten. Muss aber nicht immer so sein.
Man ist abhängig von den Nationen. Die NATO rekrutiert nicht. Das ist dann der Blick wieder natürlich in Richtung Bundeswehr. Wie stellt ihr euch der Aufgabe des Fachkräftemangels? Also wir wissen, dass es in der Privatwirtschaft ein großes Problem ist. Ihr habt natürlich den Vorteil der Ausbildung, die ihr auch etwas direkter steuern könnt über die Bundeswehruniversitäten. Aber ja, sicherlich habt ihr trotzdem noch Bedarf, ne?
Natürlich, das ist auch ein Thema für mich, wobei ich sagen muss, das Zentrum für Cybersicherheit der Bundeswehr setzt sich ganz grob zusammen aus 2 Drittel militärischem Personal und 1 Drittel zivilen Personal. Im militärischen Personal ist die Lage befriedigend bis gut. Da sehe ich im Moment weniger Herausforderungen, müssen aber sehen, dass wir natürlich im vollen Schwung von Innovation und Digitalisierung in der Bundeswehr ist. Cloud-Technologien, KI steht überall auf der Schwelle. Wir kommen in Bereiche, die früher rein analoge Welt waren, in denen jetzt natürlich IT Einzug hält, wie im öffentlichen Leben auch. Da unterscheiden sich Streitkräfte nicht. Und dort überall wird dann jetzt auch Infosicherheitsexpertise benötigt. Ich glaube, also in der Gesamtheit laufen wir da in eine Entwicklung rein, wo einfach technologische Entwicklungen und das Umsichtgreifen von Vernetzung und Digitalisierung in einer Geschwindigkeit geschehen. So schnell kann ich die Fachkräfte natürlich nicht ausbilden. Bei mir im Zentrum ist die Lage, wie gesagt, beim militärischen Personal befriedigend bis gut. Im Bereich des zivilen Personals ist sie etwas schlechter. Nicht wirklich schlecht, aber wir sind da ständig aktiv. Wir haben Kooperationen mit Hochschulen, wir bieten Praktika. Wir lassen auch gerne uns mal für einen Tag über die Schulter schauen. Wir haben gute Erfolge auch von Bewerberinnen und Bewerbern, die dann kommen und sagen, Mensch, da gibt es ja viele interessante Aufgaben, ein so breites Spektrum von Tätigkeiten, wie ich eingangs schon sagte. Also wer lieber konzeptionell arbeitet in Sicherheitsarchitekturen oder Sicherheitskonzepten, findet bei uns genauso eine Heimat wie ein IT-Forensiker oder eine Forensikerin und alles dazwischen. Und das macht es, glaube ich, so interessant auch für viele Bewerberinnen oder Bewerber. Wer einmal bei uns in einem Praktikum war, da sage ich, da kommen also fast alle dann auch zurück.
Die Quote ist hoch.
Und das hat eben auch so, sage ich mal, den besonderen Reiz, dann auch an Systemen zu arbeiten und in Bereiche reinzuschauen, die sich eben möglicherweise von der IT in einem durchschnittlichen Behörde oder in einem durchschnittlichen Unternehmen noch ein bisschen unterscheiden.
Was für ein cooles Schlusswort, weil genau das möchten wir in der nächsten Folge auch machen. Da möchten wir ein bisschen stärker nochmal drauf eingehen, was ist denn jetzt wirklich die genaue Herausforderung nochmal dann auch im militärischen Bereich und natürlich die Bedrohung. Wer greift uns da eigentlich an und was können wir erwarten? Wo unterscheidet sich das auch zwischen Privatwirtschaft und Militär? Aber damit sage ich schon mal vielen, vielen Dank für eine super coole erste Folge mit uns dreien hier und sage natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr das spannend fandet, dann abonniert sehr gerne unseren Podcast und schaltet vor allem eben beim nächsten Mal ein, wo wir uns dann auch wieder in dieser Runde unterhalten mit Tim Zahn und Oliver Zausch. Und das werden wir dann in 2 Wochen tun.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Niklas.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.